Radio 1. Nur für Erwachsene.
Unser nächster Gast hier im Studio 1 ist ein Schriftsteller, der mit seinen Romanen immer wieder auf sehr wundervolle, lässige und trotzdem sehr atmosphärische Art mit Figuren, die man nie wieder vergisst, eintaucht in eine Zeit und ihre Geschichte, die immer sehr eng mit seiner eigenen Geschichte verknüpft ist, so auch die des 12-jährigen Jungen, der mit seinen Eltern in Potsdam lebt. Das ist der Held des neuen Romans. Seine Mutter ist eine Laotin, die 1968 aus Liebe zu seinem Vater in die DDR kam, in dieses fremde Land, von dem sie hoffte, dass es ihre Heimat werden könnte. Nostalgia heißt der Roman, der jetzt auch für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Seit vorgestern wissen wir das. Und wir freuen uns, dass der seit gestern.
Ich weiß es seit vorvorgestern.
Okay, immer einen Schritt voraus. Wir freuen uns sehr, dass wir über den Roman und über alles andere sprechen können. André Kubitschek ist da.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Hallo. Bevor wir über den Roman sprechen, du stehst auf der Longlist, wie du seit vorgestern weißt. Das war vor 8 Jahren auch schon mal. Da warst du sogar bis auf die Shortlist hast du es geschafft. Wie ist denn das jetzt? Also damals mit Skizzen eines Sommers 2016, denkst du jetzt, okay, das Gleiche jetzt wieder dadurch, wieder irgendwie hoffen und oder wird man dann lässiger und sagt, ja, mal sehen. Also ich bin jetzt.
Naja, dazwischen lagen ja jetzt auch ein paar Bücher, wo man im Grunde hofft, jeder, der ein Buch veröffentlicht, dass es irgendwie auf diese Liste kommt. Und jetzt haben sich irgendwie 200 Titel dort in der Bewerbungsmappe befunden und 20 wurden ausgewählt. Und das bedeutet letztendlich, dass 180 Leute dann enttäuscht sind.
Ne? Ja. Ja, aber wenn du jetzt von deinen Gefühlen, die du damals hattest, also diese Freude, erstmal auf der Longlist zu sein, dann hat man es auf die Shortlist geschafft und dann aber den Buchpreis nicht zu kriegen am Ende. Also du gehst ja jetzt wieder durch diese Gefühlshölle auf und Ups, oder?
Durch diese Gefühlshölle?
Gefühlshölle, naja, Ups und Downs, ne? Also irgendwie, vielleicht
ja,
ohne Downs.
Nein, also ich habe damit im Grunde nicht gerechnet und das ist jetzt eigentlich ein Bonus.
Ja.
Und wenn es weitergeht, geht es weiter und wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, okay, also du bist da so lässig wie
ich glaube, muss man sein, sonst ärgert man sich einfach die ganze Zeit, ne?
Ja, ja.
Und verschwendet seine Energie halt darauf, ne?
Ja.
Zu warten und man malt sich möglicherweise irgendwas aus.
Ja.
Bestseller-Träume oder sowas.
Ja, ja, aber das Schöne ist ja, ich meine, mit jeder, jetzt auf der Longlist ist das Buch wieder vorne, es wird wieder viel besprochen, die Buchhändler packen es nach vorne und die Verkäufe gehen nach oben, also man verdient dann schon wieder auch wieder Geld und mit der nächsten Liste dann noch mehr.
Na, das ist der Zweck dieses Preises.
Natürlich, ne? Nichts anderes.
Der wurde ja als Marketinginstrument vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ins Leben gerufen und es funktioniert ja auch halbwegs für die 20 Bücher auf der Longlist, bisschen besser für die 6 Titel, die dann auf der Shortlist sind. Und der Buchpreisgewinner, habe ich gehört, also landet ein Bestseller. Ne?
Und, ja, ja, genau.
Und das ist dann aber auch angeblich so nachhaltig, dass dann das nächste Buch sich auch wieder
genau, weil dann verkauft. Werden auch die Auslandslizenzen und so weiter
ja, genau,
übersetzt
genau.
Und so weiter. So, das ist jetzt das eine. Das andere ist das Buch, der Roman. Nostalgia heißt er, wir lernen diesen Jungen kennen. Ich habe schon kurz skizziert, er heißt wie du, André. Das ist auch kein Zufall, denn das ist wirklich ein autobiografischer Roman vor 12 Jahren. Hast du ja schon mal diese Familiengeschichte erzählt, beziehungsweise nicht so erzählt, sondern anders. Der Genosse, die Prinzessin und der liebe Herr Sohn 2012.
Ja, ja, genau.
Vor 20 Jahren. Was war denn der Grund, dich jetzt nochmal mit dieser Geschichte zu beschäftigen?
Na, der Grund war ein ganz einfacher, dass der wichtigste Teil fehlt in der Genosse, die Prinzessin und der liebe Herr Sohn, und das ist die Geschichte der Mutter. Ne? Mhm. Ja, habe ich mich damals im Grunde drum gedrückt. Also das ist so eine große leere Stelle, in dem ansonsten, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber doch ganz gut ein Buch. Aber das fehlt, ne? Und das merkt man auch. Und das sagen die Leute dann auch, nachdem sie es gelesen haben.
Sag, was ist eigentlich mit deiner Mutter?
Ja, ja, warum kommt die da nur so im Grunde halbherzig drin vor oder,
ja.
Oder auch wenn dann ja so kühl, ne, so kühl, fast ein Bericht ist das ja geworden in dem anderen Buch und
ja.
Deswegen habe ich jetzt das Buch geschrieben und die ergänzen sich im Grunde.
Gut, also deine Mutter wie gesagt, ich habe schon gesagt, 1968 aus Laos gekommen, aus Liebe zu deinem Vater.
Na, aus Moskau ist sie gekommen.
Aus Moskau. Also ja. Gut, sie ist Laotin, aber ja, sie ist genau. Aus Moskau. Sie haben sich dort kennengelernt und kommt nach Potsdam. Ein Jahr später bist du dann da. Mit was, vielleicht kannst du ein bisschen deine Mutter, wir lernen sie ja kennen in dem Roman, aber vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über diese Frau.
Naja, die war 21, als sie hierher gekommen ist. Also sie hatte vorher schon das Studium beendet. War ja geflohen mit ihren Schwestern und ihrer Mutter nach China, weil mein Großvater war ja Außenminister im Königreich Laos und hatte seine eigene Partei gegründet. Und die waren so radikal anti-amerikanisch drauf und im Grunde auch antikapitalistisch. Und der ist da bei einem Attentat umgekommen. Ein Leibwächter von ihm hat ihn und seine Frau, die kamen dann von der Party am Mekong, im Grunde dann, als sie wieder ihr Haus betreten wollten, erschossen. Und meine Großmutter dann schwer verletzt und daraufhin sind die dann über Kambodscha nach China geflohen und von dort sind dann die älteren Schwestern nach Moskau zum Studieren geschickt worden von der Familie.
Mhm. Und dann kommt sie aber in dieses Land, DDR, 1968, also noch ein junges sozialistisches Land mit dem Mann, den sie liebt und natürlich mit der Sehnsucht, hier anzukommen. Ist sie denn jemals wirklich angekommen? Sie ist ja auch sehr früh gestorben. Sie ist, glaube ich, nicht mal 40 geworden, oder?
Ja. Kurz vor 40, aber ja. Das ganze Drama, diese Krankheit, das ging natürlich schon vorher los. Also das hat das ja dann auch für unsere Familie so schwierig gemacht, dass sich das so ewig gezogen hatte und immer schlimmer wurde. Ne? Also, ich denke schon, dass sie angekommen wäre, wäre die Krankheit nicht dazwischen gekommen.
Mhm. Also wenn man so eine Mutter so früh verliert, also ich meine, du musstest sie dir ja zurückerobern, auch mit dem Schreiben. Ne? Also irgendwie denkt man ja, man projiziert ja dann auch viel, man holt sie sich zurück, man gibt ihr auch das Leben, das man vielleicht gar nicht so gut kennt, weil du warst zwar dabei, ja, als Sohn, aber ja auch nicht immer so. Wie war das dir, deine Mutter zurückzuschreiben quasi?
Naja, im Grunde ist dieses, während des Schreibens des Buches war das, als wäre ich in der Zeit nochmal zurückgebeamt worden. Ne? Man durchlebt ja dann diese ganzen Situationen einfach gedanklich und man fängt dann auch an zu träumen, interessanterweise von den Figuren. Und gerade der Anfang ist ja so eine Weihnachts- und Silvester-Szene und klar, dann sind die Personen, die einem immer nah waren und die man dann recht schnell verloren hatte, automatisch ganz nah wieder.
Also dein Bruder zum Beispiel auch, der
genau, mein Bruder
gestorben
auch.
Ist. Genau. Die Hauptfigur ist ja kein Erzähler, sondern es wird über ihn gesprochen, aber es wird immer so aus seiner Perspektive erzählt. Wer ist dieser Junge? Wer bist du in diesem Buch?
Na, das ist schon der Erzähler. Ja. Er erzählt bloß nicht in der Form, sondern als er. Ja, das ist ein Kind, 12 am Anfang, ja, und er sieht langsam, wie die Welt zusammenbricht, ne? Also das hat Erinnerungen an das normale Familienleben und dann schleicht sich nach und nach so die Zeichen des Zerfalls in sein Leben und das beobachtet er mit einer großen kindlichen Angst, aber auch fasziniert, also
Als ich jetzt so gelesen habe, dachte ich, der hat so viel. Ich meine, du bist der Erzähler, du erfindest deine Figuren und so nah, sie sind dir immer nah. Also weil es immer auch was mit deinem Leben zu tun hat, in dem Fall noch stärker, weil es wirklich autobiografisch ist. Man hat den so gern. Also man möchte den immer so irgendwie, man möchte Kumpel, man möchte sein Freund sein irgendwie die ganze Zeit.
Naja, der ist ja auch ziemlich alleine da, ne?
Ja, genau.
Die ziehen da aus dem einen Wohngebiet, in dem er seine Kindheit verbracht hat, in ein neues und dann ist er so 12 und in dem Alter findet man nicht mehr so leicht dann die Freunde. Er geht auch nicht in dem Wohngebiet auf die Schule, sondern in so eine Spezialrussischschule in der Innenstadt, also hat er auch keine Schulfreunde.
Ja,
und da ist er eigentlich ziemlich allein und dann kommt dann halt noch die Sache mit seinem behinderten Bruder und seiner Mutter dazu.
Ja, genau. Also das ist eine sehr berührende Geschichte und wenn man die Bücher von von dir kennt, dann, wie gesagt, dann kommt man auch nicht wieder los von den Figuren. Deswegen freuen wir uns, dass du heute hier bist und gleich was lesen wirst. Und was auch in deinen Büchern immer eine große Rolle spielt, ist Musik. Deine Helden hören sehr viel Musik, so auch hier. Und du hast mir gerade erzählt, dass es hier einen Song gibt, der eigentlich immer in deinen Büchern vorkommt.
Ja, der kam auch schon in meinem allerersten Buch Junge Talente vor.
Genau, den hören wir jetzt nämlich, Visage und Fade to Grey.
Ein Klassiker.
Ein Klassiker. Und Fade to Grey. Dieser Song hat einen Cameo-Auftritt in einem sehr, sehr guten Roman. Nostalgia heißt er. André Kubitschek ist der Autor. Der Roman steht jetzt auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und André Kubitschek ist hier. Und wir hören jetzt was aus dem Roman und sind an einem Sonntag des Jahres 1977.
Ganz genau. Es ist Sonntag, der beste Tag der Woche. Das Schlimmste am Sonntag ist der Montag, der am nächsten Morgen folgt. Ab 18 Uhr kriegt man ein komisches Gefühl, dass es demnächst wieder losgeht mit der Woche. Gegen 15 Uhr fängt man an, unruhig zu werden, aber bis dahin ist es meistens in Ordnung. Die allerbeste Zeit der Woche ist zwischen Sonnabend und Mittag, wenn man aus der Schule kommt und im Wohnzimmer wartet, dass es Mittagessen gibt, und circa 3 Uhr nachmittags am Sonntag. Sonnabend und Mittag herrscht gute Laune in der Wohnung, weil die Eltern nicht zur Arbeit müssen und länger schlafen können. Manchmal stehen sie zusammen in der Küche und kochen, wenn er 23:30 nach Hause kommt. Dann ist das Radio an und wenn man Glück hat, laufen gute Sachen von ABBA und Smokey. Wenn das Radio aus ist und man bloß das Essen in der Pfanne knistern hört, kocht Mama alleine, während Papa am Schreibtisch im Schlafzimmer sitzt und an seiner Dissertation A schreibt. Letztens erst hat Aleng einen großen Packen von Papas Dissertationspapieren aus dem Schlafzimmerfenster geworfen. Daran kann man sehen, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Keiner, der normal ist, kommt auf so eine Idee. Weil sie oben im 5. Stock wohnen, ist das Papier entsprechend weit geflogen. Da wäre er gern dabei gewesen, heimlich natürlich und unsichtbar, um das viele Papier durchs Wohngebiet segeln zu sehen. Die ganze Wiese hinterm Block, auf der sie immer Fußball spielen, bis irgendjemand schreit, dass Fußballspielen dort verboten ist, war bedeckt mit Papas Papieren. Es sah aus wie eine Menge überdimensionales Konfetti, das dort einer wie Gulliver verstreut hat. Der halbe Hubertusdamm hat nach unten geguckt, aus Fenstern und von Balkonen, und sich gewundert, was da wohl passiert ist. Papa ist sofort rot geworden, als er die Bescherung entdeckt hat, und viele kleine Schweißperlen sind aus seiner Stirn gequollen. Für einen Moment wusste er überhaupt nicht, was er tun soll. Erst mal schimpfen oder lieber erst mal fluchen? Oder sofort runterrennen und das Zeug einsammeln? Er hat sich fürs Einsammeln entschieden und ist in den Hausflur gestürzt. Und weil sich unter den Papieren auch geheime Sachen befanden, die nicht für unbefugte Augen gedacht sind. Erst hat Papa die größten Papierballons zusammengerafft und wieder hochgebracht. Und danach haben Mama und er, Papa vom Balkon aus, zu den einzelnen und verwehten Blättern dirigiert. Da unter dem Skoda liegt noch was, haben sie runtergeschrien. Oder geht zum Gebüsch rüber beim Spielplatz. Aleng war währenddessen ins Kinderzimmer eingesperrt. Allein mit seinem schlechten Gewissen, falls er überhaupt eines hatte. Ausgesehen hat es danach nämlich nicht unbedingt. Kein Wunder, dass er bald in die Charité kommt zur Untersuchung. Mama und Papa wollen endlich wissen, warum er manchmal so komisch ist. Er glaubt, dass es passiert sein musste, als Aleng hinterm Haus mit dem Fahrrad gestürzt und ohnmächtig geworden ist. Aber seit Papa ihn angeknurrt hat, dass er nicht reden soll, wenn er keine Ahnung hat, gibt er lieber keine Tipps mehr ab, was das betrifft. Trotz aller Mühen und Mamas und seinen vereinten Adleraugen haben noch bis zum Abend Leute geklingelt, um Papa die Zettel und geheimen Blätter vorbeizubringen, die sie gefunden hatten. Ein paar von den Papieren hatte es bis zur Obushaltestelle verschlagen. Doch erst am nächsten Tag, als ein Streit ausgebrochen ist zwischen Aleng und ihm, mit viel Geschrei wieder mal, ist Papa die Hutschnur geplatzt. Er ist ins Kinderzimmer gestürzt und in seiner unbändigen Wut hat er eines der besten Plüschtiere verstümmelt, einen schwarz-türkisen Teufel namens Fidibus. Papa hat die Tür aufgerissen und so laut darum geschrien, dass man überhaupt nicht verstehen konnte. Im nächsten Moment hatte er sich Fidibus geschnappt, der zu seinem eigenen Unglück auf dem Bett lag. Eine halbe Sekunde sah es aus, als wolle Papa, Aleng und ihm mit Fidibus auf den Kopf hauen. Und vorsichtshalber sind sie schon mal in Deckung gegangen. Aber dann hat Papa es sich in letzter Minute anders überlegt und Fidibus so lange gegen die Bettkante gehauen, bis das Blut rauskam, was bei Fidibus die kleinen Schaumstoffwürfel sind, mit denen er befüllt ist. Den halbtoten Fidibus hat Papa im hohen Bogen durchs Zimmer geworfen und ist wieder davongestürmt. Richtig mit Türen schlagen, sodass die Kinderzimmerwand noch eine halbe Minute später gewackelt hat. Zum Glück war Mama gerade einkaufen, als das passiert ist. Den restlichen Tag hat Papa das Schlafzimmer nicht mehr verlassen. Das Einzige, was man von ihm gehört hat, war das zornige Hämmern seiner Schreibmaschine. Erst zum Abendbrot kam Papa wieder zum Vorschein. Zu Fidibus, der seit diesem schlimmen Ereignis täglich dünner wird, hat er aber nichts gesagt. Eigentlich kann man Fidibus nur noch zur Dekoration benutzen und nicht mehr zum Kuscheln abends, wofür er produziert worden ist. Möglicherweise kann Oma ihn reparieren, wenn sie zu Besuch kommt, zusammen mit Opa. Mama will er nicht darum bitten, damit er ihr nicht erklären muss, woher der abgerissene Kopf stammt. Die Schaumstoffwürfelchen, die Fidibus jeden Tag verliert, sammelt er in einer alten Keksschachtel aus Blech, bevor sie im Staubsauger landen. Oma kann sie eventuell oben in den Hals stopfen, bevor sie alles zunäht. Danke.
Vielen Dank. Eine Szene aus diesem Roman Nostalgia von André Kubitschek, erschien übrigens bei Rowohlt.
Bei Rowohlt Berlin.
Rowohlt Berlin, Entschuldigung, da gibt es doch Unterschiede. Bei Rowohlt Berlin steht jetzt auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Dankeschön, André, dass du Zeit hattest. Und ja, ich drücke dir die Daumen, wir drücken dir die Daumen.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.